In Deutschland sind die ersten Lockerungen der Corona-Quarantäne beschlossen, aber die Unsicherheit bleibt. Sind diese neuen Regeln wirklich die richtigen, die sinnvollsten Maßnahmen? Dazu gibt es widersprüchliche Einschätzungen von Experten. Studien kommen zu teils sehr unterschiedlichen Ergebnissen und manche Fragen lassen sich aktuell auch noch gar nicht beantworten, weil die Forschung zu Corona noch nicht weit genug ist. Trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die nicht nur medizinisch sinnvoll sind, sondern auch zumutbar und ethisch vertretbar vor den Menschen, die damit leben müssen. Darüber habe ich mit Alena Bix gesprochen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich habe sie gefragt, wie sie die Lockerungen bewertet, die Deutschland gerade versucht, und was das für ein Signal ist, die diese neuen Regeln für die Gesellschaft bzw. für den Umgang miteinander aussenden.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass niemand jetzt den perfekten Masterplan aus der Schublade ziehen kann. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation und ich glaube, da muss es ein gewisses Verständnis dafür geben, dass das auch ein Stück weit ein Ausprobieren sein wird, dass man gegebenenfalls auch eventuell wieder nachjustieren muss. Aber die Lockerungen sind ein wichtiges Signal dahin, dass eine Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Wir brauchen strikte Einschränkungen und wir haben sie gebraucht, um die Kapazität unseres Gesundheitswesens zu erhalten. Gleichzeitig waren damit schwere Grundrechtseinschränkungen verbunden und es gab auch viele Nebenfolgen, wirtschaftlich, sozial, psychologisch und so weiter. Und deswegen halte ich das für sehr richtig, dass wir vorsichtig und schrittweise prüfen, ob und wo wir lockern können. Und wir werden dann in einigen Wochen wissen, ob das richtig war oder ob wir eventuell nachjustieren müssen.
Besonders bei der Frage, wie schnell Schulen und Kitas wieder geöffnet werden sollten, gehen ja die Meinungen stark auseinander. Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz?
Das ist eine der schwierigsten Fragen. Es gibt inzwischen die erste, auch ganz belastbare Evidenz, dass Kinder, vor allem Kinder unter 10, von allen Bevölkerungsgruppen am wenigsten am Infektionsgeschehen beteiligt sind. Gleichzeitig haben gerade kleine Kinder ein ganz intensives Bedürfnis und auch eine Notwendigkeit aus ihrer Entwicklung, im Austausch mit Altersgenossen zu stehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Familien massiv belastet sind, und da sprechen wir von vielen Millionen, die im Moment die Kinder zu Hause haben und gleichzeitig arbeiten sollen. Das heißt, da gibt es ein großes Argument dafür, so schnell es geht, wie das etwa in den skandinavischen Ländern gemacht wird, die Schulen und die Kitas wieder zu öffnen. Auf der anderen Seite gibt es die berechtigte Sorge, dass sich dann doch die Infektionsketten verschnellern und die Kurve sich wieder erhöhen könnte. Und da muss man eine Balance finden. Das scheint mit einer stufenweisen Öffnung der Schulen eigentlich gelungen. Jetzt fehlen noch die Konzepte und fehlen, abgesehen von den jetzt schon beschlossenen Schulöffnungen, für die anderen Klassenstufenkonzepte. Und insbesondere fehlt bisher noch ein Konzept für die Kita-Öffnung. Da muss sicher noch nachgebessert werden.
Die Beschränkungen stellen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Solidarität auf die Probe. Ist unsere Gesellschaft dafür aus ethischer Sicht überhaupt bereit?
Wir sehen sehr viel Solidarität. Gegenwärtig, ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Solidarität, vornehmlich theoretisch, und es ist sehr beglückend zu sehen, dass das, was ich in meiner Forschung auch immer gesagt habe, dass wir insgesamt prosoziale Wesen sind und ganz große Solidaritätsressourcen haben, dass sich das in der Praxis jetzt auch zeigt. Aber solidarische Praktiken können nicht unbegrenzt abgerufen werden. Die müssen geschützt werden, diese Solidaritätsressourcen. Und dazu gehört, dass immer wieder überprüft wird, wo können wir vorsichtig und schrittweise und sicher nachlassen? Wo müssen wir noch streng bleiben? Denn ansonsten, wenn es da gar keine Perspektiven gibt, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt, dann erschöpft sich die Motivation, weiter solidarisch zu handeln.
Die offenen Fragen rund um Corona und den Umgang damit sind ja zahlreich. Wie lässt sich auf einer so schwachen Grundlage eine möglichst gute, auch ethisch vertretbare Entscheidung treffen?
Das ist wirklich eine große Herausforderung, gegenwärtig unter Bedingungen hoher Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Und nochmal, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, da auch aus der Bevölkerung ein gewisses Wohlwollen der politischen Entscheidungsfindung gegenüber zu haben. Man kann sich nur darum bemühen, die besten verfügbaren Daten zu kennen und auch den Diskussionskorridor, der dazu jeweils in den Wissenschaften besteht. Und dann muss man ein Stück weit mutig sein und eben auch letztlich ein ganz großes Sozialexperiment wagen. Denn etwas anderes ist das nicht, was wir im Moment erleben.
Wie sollten denn aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte im Umgang mit dem Virus aussehen?
Ich glaube, es ist wichtig, jetzt erst einmal abzuwarten, wie die jetzt beschlossenen Lockerungen, die ja noch zum Teil gar nicht in der Praxis umgesetzt sind, sich auswirken. Also holterdiepolter jetzt gleich noch die nächsten Schritte und noch die nächsten Schritte hinterherzuschalten, halte ich für problematisch. Es muss jetzt geschaut werden, welchen Effekt das hat. Wenn der Effekt so ist, dass die Kurve weiter beherrschbar bleibt und flach genug bleibt, dann ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Priorität, bei den Kindern nachzujustieren, die Kleinsten, aber auch die Grundschüler und die höheren Klassenstufen möglichst bald in die Schulen zu bringen. Denn an den Kindern hängen eben die Familien, hängen ganz viele Berufstätige, Erwerbstätige, die im Moment nicht nur durch diesen Spagat in einen extremen Stress gefangen sind, sondern da gibt es natürlich auch für ganz viele Existenzen massive wirtschaftliche Folgen. Und wir wissen auch schon, dass es sozialpsychologische Folgen gibt, dass die Gewalt in den Familien zu steigen scheint, dass die Ungleichheit zwischen verschiedenen Gruppen bei den Kindern zunimmt, weil die einen mehr Unterstützung bekommen zu Hause mit dem Homeschooling als andere. Das scheint aus meiner Sicht sehr wichtig. Der zweite Aspekt wären gute Schutzkonzepte für Risikogruppen, beispielsweise für Altenheime, für Einrichtungen der Langzeitpflege, wo diejenigen sind, die ganz besonders vulnerabel sind. Auch da müssen wir, glaube ich, noch nacharbeiten.